Liebe Hörerinnen, wir die Redaktion des Geschichte des Gegenwart Podcasts hoffen, dass Sie gut ins neue Jahr gestartet sind. Mein Name ist Felix Hug, ich bin Teil der Podcast-Redaktion und ich leite bei der Körber Stiftung das Programm E-Commemoration, das sich mit dem Wandel von Erinnerungskultur im digitalen Zeitalter beschäftigt. Heute kommt mir die freudige und schöne Aufgabe zuteil, Sie ganz herzlich zur ersten Podcast-Folge im neuen Jahr begrüßen zu dürfen. Wer das Recht hat, woran und wie wir erinnern und die Vergangenheit auch zum Thema unserer Gegenwart werden zu lassen, ist Ausgangspunkt unserer Arbeit im Bereich Geschichte und Politik der Körber Stiftung. Unser Bild von Geschichte wird geformt durch geschichtswissenschaftliche Praxis, aber auch durch Politik, durch das Berichten von Zeitzeugen und auch durch Forderungen nach und Umsetzung von Aufarbeitung aus der Mitte der Gesellschaft heraus. Schmerzhafte Aufarbeitung verlief selten reibungslos in Gesellschaften, stieß immer schon auf vielfältige Widerstände und musste geformte, einstudierte Bilder der Vergangenheit auch immer wieder durchschlagen, die für Menschen gerade auch deshalb wichtig waren und auch immer noch sind, weil sie ein positives Bild des eigenen Landes, der eigenen Community oder auch der eigenen Person zeichnen. 1991 brach die Koreanerin Kim Hang-soon das Schweigen in ihrem Land. Vor laufenden Kameras berichtete sie von ihren Erlebnissen während des Zweiten Weltkrieges, die von sexueller Gewalt und von Zwangsprostitution gezeichnet waren. Hang-soon erhob die Stimme für viele Frauen, denn Schätzungen zufolge waren 200.000 Frauen, vor allem aus Korea und China, aber auch aus anderen Teilen des japanischen Empires, in ein vom japanischen Staat mitgetragenes System der Zwangsprostitution gezwungen worden. Die unter dem sehr euphemistischen Begriff der Trostform bekannten Zwangsprostituierten standen den Soldaten der japanischen Armee in Bordellen zur Verfügung. Hang-soon machte den Weg frei für einen bis heute anhaltenden Kampf um Anerkennung, der vor allem durch die internationale Kampagne Sichtbarkeit erlangte, mit lokalem Engagement Denkmäler weltweit aufzustellen, die ein sitzendes koreanisches Mädchen auf einem Stuhl zeigen. Immer wieder kommt es bei der Aufstellung der Statue zu Konflikten mit lokalen Behörden, aber auch mit Vertreterinnen ausländischer Regierungen. Warum das so ist und was das Gedenken an das Leid der sogenannten Trostfrauen mit Femiziden heute und mit der besonderen Bedrohung von Frauen in Kriegszeiten zu tun hat, besprechen wir mit den beiden Podcast-Gästen Nathalie Jung-Kwa-Han und Sebastian Konrad. Nathalie Jung-Kwa-Han wurde in Seoul geboren, studierte Koreanistik, Kunstgeschichte und Japanologie und ist seit 2012 Vorsitzende des Koreaverband e.V., einem Verein, der sich für Menschen- und Bürgerrechte sowie postkoloniale Erinnerungskultur einsetzt. Sie initiierte die Arbeitsgruppe Trostfrauen und wirkte federführend beim Aufbau eines Museums sowie bei der Installation einer Friedensstatue in Berlin zur Erinnerung an die sexualisierte Kriegsgewalt japanischer Armee im Zweiten Weltkrieg und an den Mut der Überlebenden der Trostfrauenbewegung mit. Sebastian Konrad ist Historiker und Professor für Globalgeschichte an der Freien Universität Berlin. Er forscht zu Globalisierung, Kolonialismus, europäischer Expansion sowie den transnationalen Verflechtungen moderner Geschichtsschreibung. Er gilt als bekannter Vertreter der sogenannten Global History und promovierte zur vergleichenden Geschichte der Faschismusaufarbeitung in Deutschland und Japan. Ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche und nachdenkliche Zeit beim Zuhören unserer Gäste. Erstmal freue ich mich total, dass Sie beide heute hier bei uns sind. Ich sage einfach mal, dass wir die Folge jetzt am 5. Dezember aufnehmen und erst im Januar damit online gehen. Das hat in dem Falle, würde ich sagen, durchaus eine Relevanz, weil wir aktuell eine große Dynamik haben, auch im Umgang mit dem Fall der ehemaligen Friedensstatue eben in Moabit. Von daher würde ich gerne nochmal sagen, dass die Folge jetzt eben am 5.12. aufgenommen wird und einen Monat später eben online geht und in der Zeit natürlich wahrscheinlich auch noch sehr, sehr viel passieren kann. Starten möchte ich aber mit einer allgemeinen Frage an unsere Gäste, an beide Gäste unserer heutigen Podcast-Folge. Nathalie, Sebastian Konrad, zum Einstieg. Erinnert ihr euch, beziehungsweise Sie sich eigentlich noch daran, wie der 17. Oktober dieses Jahres im eigenen Leben abgelaufen ist?
Ja, wir haben, Bezirksamt hat uns schon angedroht, dass sie in diesem Zeitraum die Statue abräumen wird. Aber wir wussten nicht, wann. Und deswegen hatten wir so allgemein so eine Mahnwache gebildet, dass sie ja Leute, die in der Nachbarschaft wohnen, dass sie Mahnwache halten. Und um 7 Uhr waren 3 Leute eingetragen. Und dann wurde ich kurz vorher von einem jungen Mann angerufen. Der wollte nicht genannt werden, sondern anonym bleiben. Er hat gesagt, dass das Bezirksamt um 7 Uhr die Statue ab räumen wird. Und ich bin dann schnell in ein Taxi gestiegen und zu der Stelle gefahren. Dann das Ganze hat das 14 Minuten gedauert. Ich war 14 nach 7 da und da war die Statue schon weg. Und die drei Leute, die da an dem Tag Mahnwache gehalten haben, erzählt, dass da wirklich Lastwagen angekommen ist und 25 Polizisten in Kampfanzügen die Statue umzingelt hat und dann von Speditionsfirma jemand mit Kettensäge ausgestiegen ist. Sie hatten gar keine Chance, an die Statue ranzukommen. Und dann haben sie gleich abgesägt und innerhalb von wenigen Minuten die Statue in den Lastwagen geparkt und dann über die Statue das Tuch drüber gemacht, um vielleicht die Statue zu schützen. Aber das Bild war so schrecklich, als würde sie zur Hinrichtung gefahren werden oder entführt werden. Und so haben sie wie militärische Manöveraktion haben sie die Statue mitgenommen, war weg.
Und bei Ihnen, Sebastian Konrad, um einfach nochmal zu zeigen, wie unterschiedlich die Lebensrealitäten in Teilen sein können. Also Nathalie, du hast gerade beschrieben, ich will jetzt gar nicht sagen, dein Lebenswerk ist da letzten Endes zerstört worden sozusagen, aber etwas, wofür du dich eben schon seit vielen, vielen Jahren in Berlin einsetzt. Von daher finde ich es ganz interessant, nochmal zu zeigen, welche Bedeutung für unterschiedliche Communities, für unterschiedliche Netzwerke dieser 17. Oktober dann eben auch anders gelesen wird. Wie können Sie sich noch daran erinnern, wie der Tag verlaufen ist für Sie, Herr Konrad?
Ich müsste, glaube ich, in meinen Kalender schauen. Ich habe keine Erinnerung. Doch, ja, stimmt. Ich bin, glaube ich, in Tokio ins Flugzeug gestiegen am 17., um wieder nach Deutschland zurückzukommen, weil ich einen längeren Forschungsaufenthalt in Japan hatte. Also, aber das war im Grunde für mich ein Tag wie jeder andere.
Ja. Unterschiedliche Lebensrealitäten, unterschiedlich, obwohl sie natürlich beide sehr viel verbindet. Sie sind beide Japanologinnen, beziehungsweise haben japanische Geschichte studiert, Schwerpunkt eben Sebastian Konrad. Du, Nathalie, eben auch Japanologie studiert, aber in Korea, richtig?
Nein, ja, an der FU.
An der FU auch.
Okay, ja, FU. Ich auch. Also insofern, ja
das noch, ist noch mehr verbindende Elemente hier sozusagen am Tisch. Ja, spannend. Ja, vielleicht gehen wir nochmal so ein bisschen einen Schritt zurück, nachdem wir so ein bisschen, vielleicht nochmal die Frage zu beantworten, wie hat sich das für dich denn überhaupt angefühlt sozusagen? Emotional, wenn man nochmal emotional auf diesen Tag aus deiner Perspektive
blickt. Ja, ich fand das wirklich symbolisch auch sehr traurig. Gerade die Frauen, also die jungen Frauen damals, auch von uniformierten Männern, Soldaten sozusagen entführt wurden. Das Bild war fast gleich. Also das, und die Bezirksamt, ich weiß nicht, warum das so hätte nötig sein müssen mit der Polizeieinsatz. Man hätte ja mit uns auch sprechen können. Das hat mich sehr enttäuscht, dass da so viel Gewalt da ist. Aber ich bin an sich auch froh, dass das auch so rausgekommen ist, auch bildlich dargestellt wird. Und das wird in der Geschichte bleiben, dieses schreckliche Bild, was das Bezirksamt jetzt fabriziert hat.
Vielleicht nochmal, um unsere Zuhörer mitzunehmen, die vielleicht noch nicht die Möglichkeit hatten, sich so intensiv, wie Sie beide das eben schon getan haben, mit der Geschichte der sogenannten, in Anführungszeichen, der sogenannten Trostfrauen auseinanderzusetzen und auch sich ein Teil dieses Erinnerns werden, einer internationalen Bewegung, die sich für das Erinnern an das Leid eben dieser Trostfrauen, in Anführungszeichen, eingesetzt haben. Nathalie, wenn wir uns dem Denkmal noch einmal in seinem Auftrag widmen, vielleicht ganz kurz skizziert und zusammengefasst, was thematisiert das Denkmal und in welchen Rahmen ordnet sich für euch das mit der Friedensstatue verbundene Gedenken eben auch fernab des spezifischen Falles der sogenannten Trostfrauen eben auch ein?
Mhm. Ja, also die Statue in Gestalt von einer jungen Frau, Mädchen, symbolisiert die sogenannten Trostfrauen, die im Zweiten Weltkrieg durch das japanische Militär eben verschleppt oder entführt wurde, um die Soldaten, jungen Soldaten, die im Krieg vom Tod bedroht waren, zu trösten, sexuell zu trösten. Und dieses Verbrechen waren, also da waren ja nicht nur die Koreanerinnen aus der Kolonie betroffen, sondern in China, also wo Japan das überall Krieg geführt haben, auf den Philippinen, Indonesien, bis zu Osttimor und auch Malaysia, Kambodscha, überall in ganz Asien, im Pazifikraum. Aber was wir also als Korea-Verband besonders betonen wollte, ist nicht nur dieses Kriegsverbrechen aufzuzeigen, sondern eher den Mut der Frauen, die am 14. August, also die erste Überlebende, erst 1991 das Schweigen gebrochen hat. Das sexualisierte Gewalt in den Kriegen passiert immer. Und wie können wir eigentlich dieses Problem lösen? Für uns ist die einzige Möglichkeit, ist, dass die Betroffene, Überlebende zu empowern, damit sie den Mut haben, das Schweigen zu brechen. Deswegen wollten wir die Statue ursprünglich am 14. August damals aufstellen, 2020, aber da gab es die Baustelle an der Stelle. Wir konnten das nicht rechtzeitig aufstellen. Deswegen haben wir die erst 6 Wochen später, als die Baustelle vorbei war, am 28. September 2020 aufgestellt. Und ganz, ganz wichtig ist, dass das Subjekt der Statue die Überlebende, die Frauen, die marginalisierte Person darstellt und nicht der Staat oder nicht das Verbrechen, das Militär. Diese Perspektivenwechsel zu verstehen, ist sehr wichtig, um die Statue zu verstehen.
Jetzt hast du, Nathalie, ja schon skizziert, dass der Aufstellung der Friedensstatue hier in Berlin auch ein langer internationaler Kampf um Anerkennung vorausging. 1991, das Jahr ist ja schon gefallen, das Brechen des Schweigens sozusagen, was ja auch dafür steht, symbolisch finde ich, wie schwer es natürlich auch fällt in der Gesellschaft über das Leid, das persönliche Leid, was dann erfahren wird im Kontext von sexualisierter Gewalt auch zu sprechen. Vielleicht nochmal der Blick in Ihre Richtung, Herr Konrad. Wo verorten Sie denn zeitlich den Ursprung des Kampfes um Anerkennung des Leids von zwangsprostituierten Frauen im japanischen Empire? 1991 ist gerade schon gefallen. Gab es davor schon mal Wellen der Auseinandersetzung, auch in Japan?
Ja, ich glaube, das ist richtig, darauf hinzuweisen, dieser Zeitpunkt ist sicher nicht zufällig. Also auf der einen Seite sind viele dieser Frauen in einem sehr fortgeschrittenen Alter und das ist der Moment, in dem sie auch aus ihrer individuellen Biografie heraus das Bedürfnis, aber auch den Mut aufgebracht haben, darüber zu sprechen. Gleichzeitig gibt es aber auch größere politische und geopolitische Kontexte, die das ermöglicht haben. Also die ganz sicher die Demokratisierungsbewegung in Korea Ende der 80er Jahre war ganz, ganz wichtige Voraussetzung. Und gleichzeitig aber auch das Ende des Kalten Krieges. Also der Beginn seit den 90er Jahren ist bis dahin im Zeitalter des Kalten Krieges hatte Japan, ich will es mal etwas überspitzt formulieren, mit den anderen asiatischen Ländern ganz wenig zu tun. Ja, das heißt also sowohl ökonomisch, aber auch politisch orientierte sich Japan fast ausschließlich an den Vereinigten Staaten. Und das heißt, selbst wenn Stimmen aus Korea oder China ja diese Erinnerung formuliert hätten, hätten sie in Japan kein Gehör gefunden oder haben auch kein Gehör gefunden. Und in den 90er Jahren ändert sich das. Sehr rasch wird klar, dass Japan plötzlich, also ne, der Kalte Krieg ist zu Ende, Teil des ostasiatischen Kontextes wird. 1993 übertreffen die Wirtschaftsbeziehungen mit China erstmals die mit den USA. Also dieser Moment, in dem Japan sozusagen wieder asiatisch wird, ja, wenn man es etwas überspitzt formuliert, ist der Moment, in dem diese Stimmen auch plötzlich in Japan Gehör finden, auf Resonanz treffen und auch mit zivilgesellschaftlichen Akteuren in Japan in Verbindung treten.
Ja, das finde ich schön, dass das in diesem Kontext gesetzt wird. In der Tat ist das in Südkorea damals ab 1987 ist der Liberalisierung eingetreten. Wir haben ja in Südkorea ganz starke zivilgesellschaftliche Demokratiebewegung gehabt. Aber in der Zeit hatten Frauen wenig Chance gehabt. Erst musste die politische Situation in Ordnung gebracht werden, dass man ihre Stimme laut machen konnte. Und dann war das nach 1987 möglich. Das war 1991 dann 37 Frauenorganisationen, die schon gegeben hat, aber nicht sichtbar waren, zusammengeschlossen haben, der Korean Council gegründet haben, um diese Geschichte mit Frau Kim Ak-sun dann richtig politischer Ebene umsetzen konnte. Dass es gab Frauen, die vorher schon mal Schweigen gebrochen haben, aber man konnte nicht so ein Gehör verschaffen wie dieses Mal. Es war so eine Abendschau um 9 Uhr Nachrichten, wo jeder da irgendwie ferngeguckt hat. Und da haben die Frauen, die Überlebende, die noch gelebt haben, die Zeitzeugen gesehen, die das Schweigen gebrochen hat. Und daraufhin war da so eine große MeToo-Bewegung entstanden, dass viele Überlebende angerufen haben, sich gemeldet haben, nicht nur in Korea, sogar in Nordkorea, bis nach Australien, also überall, wo die Frauen davon gehört haben, haben sich Tausende von gemeldet. Und so kam es zu einer großen sogenannten Trostfrauenbewegung, die heute noch weltweit so stark ist. Also auch wir sind ja ein Teil davon.
Mhm. Jetzt habt ihr beide ja schon ganz prägnant auch genau den Kampf um Anerkennung eben in Korea und in Japan skizziert. Gleichzeitig gab es natürlich auch immer wieder negative Reaktionen eben auf diesen Kampf, sozusagen Abwehrreaktionen. Und zoomen wir dann doch nochmal, reisen vielleicht nochmal zurück aus Japan und Korea, sozusagen bildlich, reisen nochmal zurück nach Deutschland, genauer gesagt nach Berlin und beamen uns eben nochmal nach Berlin-Mitte, genauer gesagt auch in den Stadtteil Moabit. Und da würde mich und wahrscheinlich auch unsere Zuhörer nochmal interessieren, weil du ja gerade auch den 17. Oktober aus deiner Perspektive mit dem Abriss der Friedensstatue in Moabit eben auch schon skizziert hattest. Und wir jetzt gerade gesprochen hatten über den Kampf um Anerkennung in Asien sozusagen und dann eben jetzt auch die Abwehrhaltung, die aber auch gleichzeitig immer wieder ja auch präsent war. Eben würde mich natürlich nochmal ganz besonders interessieren, welche politischen Dynamiken in Berlin für dich dazu führten, Nathalie, dass am 17. Oktober eben die Friedensstatue, für die ihr euch so lange eingesetzt habt, eben aus dem öffentlichen Raum auch entfernt wurde.
Ich kann es immer noch nicht fassen, dass es geschehen ist. Klar, viele von uns auch nicht, weil wir haben wirklich alles getan, was erdenklich ist, eigentlich mit demokratischen Mitteln. Also es gab mehrere BVV-Beschlüsse, also Bezirksverordnetenversammlung, mehrheitlich. Wir haben in Mitte die grüne Regierung. Und die grüne Regierung selber, also die Bezirksbürgermeisterin ist ja von der Grünen, die das nicht wollen, aber die grüne Partei haben schon mehrfach für die Friedensstatue ausgesprochen und die SPD und die Linke. Und dann haben wir letztes Jahr die Einwohnerinnenantrag gestellt bei der BVV. Dafür brauchen wir mindestens 1000 Unterschriften, nicht online, sondern vor Ort direkt auf Papier. Und wir haben 6 Wochen diese Aktion gemacht und haben über 3000 Unterschriften sammeln können. Und bei der Sammlung der Unterschriften haben die Anwohnerinnen immer sich bei uns bedankt. Wir haben für unsere tolle Arbeit, das wichtige Arbeit. Das war eine total schöne Erfahrung. Und diese selbst, obwohl die gesamte Zivilgesellschaft, im Prinzip die ganzen Parteimitglieder, die Vertreterinnen von der Zivilgesellschaft, die Statue sich so sehr wünschen, dass das Bezirksamt nicht ermöglicht haben, eine Art Ausnahmeregelung zu schaffen, dass eine Statue, Kunstwerk im öffentlichen Raum stehen bleiben kann. Aber Bezirksbürgermeisterin hat gesagt, die Friedensstätte sei kein echtes Denkmal. Das bedeutet, dass es nicht über den Wettbewerb ausgewählt wurde. Und deswegen kann sie nur maximal nur 2 Jahre temporär stehen. Wir hatten auch schon einmal Gerichtsverfahren gehabt, Eilantrag gehabt, dass das Gericht, Verwaltungsgericht in Berlin festgestellt hat, dass diese angebliche Verwaltungspraxis nie durchgezogen wurde, dass es eigentlich auch willkürlich gehandhabt wurde. Es war viele Statuen länger als 2 Jahre geduldet wurden in der Stadt, in Mitte. Und Bezirksamt Mitte sollte eine Lösung finden, dass diese Verwaltungspraxis eigentlich durchgehend also praktiziert werden kann. Weil es gibt ja kein Gesetz und keine Regelung. Jetzt haben sie die Regelung geschafft, aber das ist kein Gesetz in dem Sinne. Und bei dieser Schaffung von Regelungen hätte ich mir gewünscht, dass Bezirksamt gesagt hätte, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt wird, dass Bezirksversammlung zustimmt oder die Einwohnerinnenantrag eingeht, dass eine Statue stehen bleiben kann. Ich finde, das ist demokratisch.
Wenn ich da nochmal kurz einhaken darf, woher kam der Druck auf das Bezirksamt Mitte? Oder wie kannst du so eine Trickle-Down-Situation mal beschreiben? Ja. So ein bisschen, wer hat da wen sozusagen angerufen und bei wem landete was genau auf dem Tisch? Und ja. Wie würdest du einschätzen, warum es dann dazu kam, dass man gewissen Druck eben nachgegeben hat und dann genau das?
Ja, das genau. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also sobald die Statue im 2020 aufgestellt wurde, das war am 28. September, hat die japanische Regierung den damaligen Außenminister Heiko Maas schon angerufen oder da gab es Außenministertreffen in Paris wegen sogenannter Indo-Pazifik-Strategien, wo Frankreich, Deutschland, Japan und die USA gemeinsam gegenüber China militärisch positionieren wollen. Und da hatte der japanische Außenminister Motegi Heiko Maas angesprochen und daraufhin hat Heiko Maas dann Bezirksamt angerufen oder geschrieben. Und der damalige Bezirksbürgermeister Stefan von Dassel hat dann sofort die Bewilligung der Aufstellung widerrufen. Das war im Oktober, 7. Oktober 2020, wo wir wirklich heftig auch protestiert haben und dass dieser Widerruf wieder zurückgenommen wurde. Danach hat Bezirksamt um ein Jahr noch verlängert und danach 2 Jahre geduldet. Und aber in der Zwischenzeit war das letztes Jahr, 2024, dass der regierende Bürgermeister Herr Kai Wegner in Tokio war, weil Tokio ist Partnerstadt von Berlin. Und vor dem Besuch wurde schon vorbereitet, dass unser zum Beispiel Jugendprojekt, das von Berliner Projektfonds gefördert wurde, dass das nicht mehr gefördert werden sollte, weil die japanische Regierung dieses Projekt nicht mag. Und dann, nachdem er da aus Tokio zurückkam, hat er als erstes die Pressemitteilung durchgegeben, dass jetzt eine Lösung gefunden werden muss für die Friedensstatue. So fing dann wieder die Auseinandersetzung an und eskalierte. Die Bezirksbürgermeisterin wollte eigentlich die Statue behalten, weil sie schon von Anfang an für die Statue. Aber plötzlich haben sie dann irgendwie so eine Kehrtwendung gemacht und gesagt, die muss jetzt weg.
Wundert Sie das eigentlich, Herr Konrad, auf Grundlage Ihres Wissens über den Umgang, beziehungsweise erinnerungskulturelle Arbeit in Japan mit Blick auf das Außenministerium, also das Vorgehen der Regierung sozusagen?
Ah ja, also die japanische Perspektive, da wundert mich das überhaupt nicht. Also es gab eine kurze Phase Mitte der 90er Jahre, in denen eine kritische Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit und insbesondere auch der Verbrechen in Kriegszeiten in Japan möglich war und also in der Öffentlichkeit möglich war, aber sogar auch von der Regierung unterstützt wurde. Das hat sich seitdem sehr stark verändert und der Druck sowohl des politischen Establishment als aber auch der großen Medien und zahlreicher rechter Verbände in Japan ist inzwischen sehr groß. Und insofern ist dieser Druck überhaupt nicht überraschend. Die japanische Regierung hat sich mehr oder weniger dazu verpflichtet oder das zu ihrem Programm gemacht, in der ganzen Welt darauf zu dringen, dass diese Statuen verschwinden. Ja, insofern ist es ein Teil einer ja schon seit längerem bestehenden Politik. Die Frage ist natürlich, also wir sprechen hier ja von unterschiedlichen Seiten, also welche Rolle spielt eigentlich der Druck ausländischer Botschaften auf die Erinnerungspolitik in Deutschland? Und das ist ein anderer Punkt und einer, der finde ich auch hier in dieses Gespräch hineingehört. Also in den letzten Jahren ist der Druck von nicht nur der japanischen Botschaft, aber eben auch der Botschaft Israels, der Botschaft Polens, immer wieder spürbar und immer wieder sehen wir auch Fälle, in denen darauf reagiert wird mit der Ausladung von Rednern, in diesem Fall jetzt mit dem Abbau der Statue, in anderen Fällen mit dem Streichen von Veranstaltungen. Also das ist eine Entwicklung, die also sicher nicht unprecedented ist, aber die doch in dieser Häufung ein neues Phänomen zu sein scheint.
Ja, vielleicht bleiben wir genau bei dem Thema nochmal auch bei Ihnen, Herr Konrad, weil Deutschland brachte sich ja einst als Aufarbeitungsweltmeister immer wieder in die Pole Position sozusagen. Man war stolz in Deutschland drauf, dass Menschen aus anderen Ländern mit großen Augen auf die Art und Weise, wie wir unsere Vergangenheit sozusagen in diesem Lande aufarbeiten, da eben hingeschielt haben sozusagen und das auch als gewissermaßen als Role Model auch angesehen haben. Und Japan wird vorgeworfen, die eigene Imperialgeschichte zu glorifizieren oder eben auch zu verdrängen. Was ist denn falsch eigentlich an der Gegenüberstellung und was auf einer gewissen Art und Weise auch richtig?
Ja, okay, Sie müssen mich stoppen, also weil da kann ich jetzt sehr lange zu sprechen, aber also generell erstmal als erster Befund ist ganz klar, dass eine kritische Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit im Krieg, wie sie in Deutschland stattgefunden hat und ja auch gegen viele Widerstände stattgefunden hat. Das war ja auch ein Kampf, eine Auseinandersetzung. Also diese kritische Aufarbeitung, dass die in Japan sehr viel weniger stattgefunden hat. Also man kann keineswegs sagen, dass es gar nicht der Fall ist. Man kann auch nicht einfach Japan sagen, sondern in Japan gibt es sehr viele zivilgesellschaftliche Gruppen, aber auch in der Wissenschaft, da ist diese kritische Perspektive sehr präsent. Aber die Kluft zwischen einer kritischen wissenschaftlichen oder auch zivilgesellschaftlichen Perspektive und der Perspektive von Regierung und politischem Establishment ist in Japan sehr groß. Das war in Deutschland viel enger miteinander verwoben. Also kurz gesagt, diese Aufarbeitung in Japan hat sehr viel weniger stattgefunden. Ich glaube, das kann man insgesamt so sagen. Man kann natürlich auch fragen, woran liegt das? Was ist der Grund dafür? Also da wäre mein Hauptargument, dass das sehr viel mit der geopolitischen Konstellation zu tun hatte. Wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen. Japan war nicht im selben Maße unter dem Erwartungsdruck der Nachbarländer. Aufgrund des Kalten Krieges, während die Aufarbeitung in der Bundesrepublik sehr stark davon geprägt war, dass die europäische Integration auch Erwartungen an Deutschland mit sich brachte, auch die Erwartungen jüdischer Verbände, dann auch der Vereinigten Staaten. Also die deutsche Aufarbeitung muss in diesem transnationalen Kontext gesehen werden und der sah in Japan eben ganz anders aus. Also insofern haben wir es auch mit ganz unterschiedlichen Bedingungen zu tun. Trotzdem, also es bleibt, ja, in Japan ist ein Enkel eines der Hauptkriegsverbrecher dann in den 60er Jahren Ministerpräsident geworden. Das wäre in Deutschland undenkbar gewesen. Also diese Unterschiede bestehen ja tatsächlich.
Jetzt haben wir schon über die unterschiedlichen Kulturen gesprochen, des Aufarbeitens. Du, Nathalie, bist dann eben aus Korea nach Deutschland gekommen. Ich hatte ja vorhin schon skizziert, mit großen Augen auf Deutschland blicken, sich der Vergangenheit auch zu stellen. Gleichzeitig haben Sie, Herr Konrad, ja gerade auch schon Dynamiken des Silencens eben auch von außen angeschnitten. Mich würde deswegen mal ganz besonders interessieren, Nathalie, wie war deine Wahrnehmung auf die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit in Deutschland? Und wie hat sich dein Bild von deutscher Erinnerungskultur eben auch durch die Geschehnisse rund um die Existenz der Friedensstaate, für die ihr euch einsetzt, auch heute noch verändert?
Ja, also ich bin sehr enttäuscht insgesamt, wie sich das entwickelt hat. Und aber muss ich auch sagen, wie unwissend in Deutschland über die Geschichte in Asien sind. Das ist so tief sitzend, ist Eurozentrismus hier vorhanden, dass sie, glaube ich, vieles nicht sehen können. Ich glaube, in Deutschland muss erstmal seine koloniale Vergangenheit aufgearbeitet werden. Dann kann das vielleicht ein bisschen Verständnis entstehen. Und es ist nach wie vor sehr auf Überlegenheit der deutschen Kultur und auch Rassismus geprägt, also wie wir behandelt werden, bin ich dann auch sehr traurig, dass ich dann keine Sprache finde, dass diese Statue nicht diese Konflikt darstellen wollen, sondern vielmehr diese empowernde Augenblick und Solidarität und Empathie, was die Statue mit sich bringt, was eigentlich auf der zivilgesellschaftlichen Ebene so verstanden wird, so angenommen wird, aber von der Behörde nicht eingesehen wird. Das sind so Sachen, was ich nicht verstehe. Weil wenn man Politik macht, dann muss man ja auch seine Bevölkerung auch hören. Und dass südkoreanische Regierung und japanische Regierung jetzt Spinnefeind wäre durch diese Geschichte, das stimmt einfach nicht. Die südkoreanische Regierung hat uns eigentlich schon immer verboten, darüber zu sprechen, über die Trostfrauen oder Sexworkerinnen für die US-Militär. Es ist ein langer Kampf gewesen, dass wir die Zivilgesellschaft, unsere Regierung, eigene Regierung gezwungen haben, sich das Thema anzunehmen. Sonst würde nichts passieren. Ich glaube, das ist überall der Fall. Das ist ja auch bezeichnend, dass in Europa diese Folge von Wehrmachtsmodell oder die Vergewaltigung durch die Alliierten in Deutschland nie aufgearbeitet wurde. Und das ist eine große Leistung aus Korea kommt. Und dann statt diese Leistung anzuerkennen, nur weil das nicht, weil das aus Korea kommt, wird das nicht anerkannt. Und ich denke, wenn die Statue aus den USA käme, würde Deutschland ganz anders reagieren. Und das macht mich sehr traurig, dass sie diese mutigen Frauen nicht anerkennen.
Ja, also vielen Dank. Zwei Sachen wollte ich noch hinzufügen, die mir wichtig scheinen. Also erstens, wie Sie eben schon angedeutet haben, es ist jetzt nicht hier einfach von Deutschland, Korea oder Japan die Rede, sondern in allen diesen Gesellschaften gibt es diese Spannungen. Und das finde ich wichtig nochmal zu betonen, wie Sie es getan haben, dass auch in Korea sowohl die Regierung als eben auch auch nationalistische Gruppen das auch sehr skeptisch sehen. Also das sind also auch in diesen Ländern jeweils Auseinandersetzungen. Der zweite Punkt ist, dass es im Grunde auch ein Konflikt ist um die Frage, ob diese Statue eine ganz konkrete Erinnerung ausdrückt. Also geht es hier um konkrete koreanische Opfer japanischer Aggression? Oder, also mit anderen Worten, ist es Teil einer nationalen Erinnerungskultur, die vor allem Südkorea und Japan betrifft? Oder hat diese Statue inzwischen durch ihre Zirkulation, denn sie wurde inzwischen, diese Statue, da gibt es, wurde in Hongkong aufgestellt und da in Kalifornien, in Sardinien, in unterschiedlichen Regionen. Also hat diese Statue inzwischen so viel zusätzliche Bedeutung angesammelt, dass sie eigentlich sich zu einem gewissen Grad auch gelöst hat, ja, von dem ganz konkreten Referenzpunkt. Ich habe mit meinen Studierenden mal so ein Projekt gemacht, die haben um die Statue herum ein paar Tage lang Interviews geführt mit AnwohnerInnen. Und da war auffällig, dass für die meisten dass eigentlich der universale Gehalt dieser Statue im Vordergrund stand. Also die Gewalt gegenüber Frauen im Krieg, aber auch häufig sogar über den Krieg hinaus Gewalt an Frauen und dass sie jedenfalls für die Berliner Zusammenhänge eigentlich stärker dafür steht als für das Verhältnis zwischen Korea und Japan. Also dieser Spannung zwischen nationaler Erinnerung und einer Erinnerung, die im Grunde inzwischen transnational geworden ist, scheint mir hier ja ein Kern des Konflikts zu sein.
Ja, absolut. Also man muss verstehen, die Statue hat nicht südkoreanische Regierung aufgestellt, sondern ist rein aus zivilgesellschaftlicher Spende. Also die Statue ist aus der Spende entstanden und das Künstlerpaar, die sich für die politische Aktion interessiert haben. Und das wird oft nicht gesehen, weil also genauso wie Menschen, die aus Korea kommen, also als würde ich die koreanische Nation hier in Deutschland repräsentieren, das stimmt gar nicht. Viele sind Koreanerinnen, sind kritisch. Man muss ja kritisch gegenüber ihrer eigenen Regierung sein, sonst funktioniert ja die Demokratie nicht. Und auch wir arbeiten ja ganz eng von Anfang an, seit 40 Jahren mit der japanischen Fraueninitiative. Viele japanische der ersten und zweiten Generation, die kämpfen mit uns. Das zeigt ja auch, diese Perspektive kommt von unten, von der Zivilgesellschaft. Und das muss die Politik, deutsche Politik, das auch sehen. Deutschland ist wirklich das einzige Land, wo die Statue, die aufgestellt wurde, entfernt hat auf diese Art und Weise. Das war jetzt das zweite Mal. Das erste Mal war in Kassel, haben die Studenten der ASTA die Statue auf Unigelände aufgestellt und haben die Unipräsidentinnen die Statue über Nacht entfernen lassen mit der Begründung, diese Geschichte hat mit Kasseler Geschichte nichts zu tun. Und daraufhin gibt es jetzt so eine Forschung, da würde ich Sie auch, Herr Konrad, fragen, wie eng Deutschland und Japan schon zu Preußenzeit zusammengearbeitet haben. Es gibt Studie, dass in Preußen 460 japanische Offiziere ausgebildet wurden. Jakob Meckel dann in Tokio selber auch Militärakademie geleitet hat. Das muss ja irgendwie so zusammenhängen, diese preußische Militär, die sehr brutal auch in Afrika aktiv waren oder auch mit Osmanischen Reich, auch dieser Genozid in Armenien auch involviert war und auch letzten Endes auch mit Japan, die ganze koloniale Expansion von preußischer Idee, also militärischer Idee, vollbracht wurden. Und dass das in Deutschland überhaupt nicht aufgearbeitet wurde. Und dann war ja Japan und Deutschland ja auch Achsenmacht im Zweiten Weltkrieg auch. Und diese Verantwortung, warum wird das diese Verantwortung in Deutschland nicht getragen und sagen, das hat mit uns nichts zu tun?
Ja, also das stimmt, es gibt natürlich eine lange Geschichte der Kooperation zwischen Deutschland und Japan, die ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Und Sie weisen auch darauf hin, während des Zweiten Weltkriegs nochmal. Ja, allerdings, meine Einschätzung wäre trotzdem, dass diese Reaktion jetzt sich nicht aus dieser längeren Geschichte heraus erklären lässt oder daraus gespeist ist, sondern eher durch den konkreten politischen Druck der Gegenwart heraus erklärbar wird. Ich finde, mir fällt gerade ein, dass, also diese Nationalisierung der Erinnerung, dass das erinnert mich, also es ist ein bisschen ein anderer Fall, aber als in den 90er Jahren in den Vereinigten Staaten das erste Holocaust-Museum gegründet wurde, da gab es in Deutschland sehr viel kritische Reaktionen darauf, weil man der Meinung war, wieso, der Holocaust hat doch mit Amerika nichts zu tun. Ja, der fand doch hier statt. Und dieses Wort Erinnerungsweltmeister, Herr Fug, das Sie schon ins Spiel gebracht haben, suggerierte, das ist im Grunde unser Verbrechen und deshalb auch unsere Erinnerung. Ja, also während jetzt hier Japan drauf beharrt, wir haben damit nichts zu tun, aber das ist eine nationale Angelegenheit, war es in Deutschland geradezu umgekehrt. Wir wollen damit was zu tun haben. Unsere Nachkriegsdemokratie gründet sich auf die kritische Distanz von vom Nationalsozialismus und vom Holocaust. Und deshalb ist es eigentlich gar nicht zulässig, dass uns das geradezu entwendet wird, indem auch in Amerika jetzt, inzwischen gibt es, glaube ich, 12 Holocaust-Museen in den Vereinigten Staaten. Also das ist der Moment der 90er Jahre, in dem auch die Holocaust-Erinnerung nach und nach universalisiert wurde. Ja, so wie wir es eben jetzt auch mit dieser Statue in gewisser Weise erleben. Und dieser Prozess, der führt eben auch zu Widerständen. Das können wir jetzt sehr gut beobachten.
Mhm. Reisen wir nochmal gedanklich vielleicht zurück nach Berlin, wo ja rund um die Zeit des Gerichtsbeschlusses zur Entfernung der Friedensstatue, Nathalie, ja am Ende auch einiges passiert ist. Es gab eine Tagung zur transnationalen vergleichenden historischen Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in Kriegszeiten. Es gibt jetzt auch ein neues temporäres Denkmal im Stadtteil Wedding, das unter dem Namen Petrified Survivors sich selbst dann eben auch zum Ziel setzt, von Beginn an schon eben multidirektional an sexualisierte Gewalt an Frauen in Kriegszeiten zu erinnern. Wir haben genau diesen Themenkomplex jetzt auch schon in den vergangenen Minuten mehrfach gestriffen. Es erhebt den Anspruch, eben nicht nur das Leid koreanischer Frauen in den Blick zu nehmen, sondern durch die Sichtbarmachung vielseitiger Gewaltgeschichten gegenüber Frauen in Kriegszeiten in Anführungszeichen universaler und damit eben auch inklusiver zu erinnern. Was ist denn für dich, Nathalie, auffällig an dem Projekt Petrified Survivors?
Ja, ich finde diese Idee absurd. Also diese Kritik, dass die Friedensstatue einseitig sei, ist nicht, weil nur die koreanische Opfer dargestellt wird, sondern japanische Militär als Täter dargestellt wird. Deswegen war die Kritik einseitig. Und jetzt haben wir eine Statue aufgestellt. Auch allein die Überschrift Petrified Survivor, das ist völlig was anderes, als wir die Aktivistinnen wollen. Wir wollen ja nicht eine versteinerte, in nur Ohnmacht erstarrte Opferdarstellung haben, sondern wichtig ist, dass diese Opfer sich dagegen wehrt. Das ist ja, die Friedensstatue ist ja da im Widerstand entstanden. Und deswegen hat sie unglaubliche Power. Ich habe selber gemerkt, die Statue ist ja aus Korea gekommen und diese Power, die aus Korea kommt, ist auch in Berlin zu spüren. Weil es sind wirklich die ganze Nation, also die Zivilgesellschaft in Korea, sich so wünschen, dass die Frauen wieder die Gerechtigkeit erfahren. Es geht ja um die Gerechtigkeit. Und genauso ist das, das verstehe ich nicht, warum Opfer jetzt, also Opfer können, also Leid können wir nicht nationalisieren, aber die Täter oder die Verantwortlichen, die muss man vielleicht auch bei Namen genannt werden. Das ist natürlich auch wichtig. Aber genauso, als ich dann in Deutschland über Holocaust gelernt habe, habe ich niemals gedacht, ich trage dafür keine Verantwortung, weil ich nicht deutsch bin, sondern das menschliche Versagen, das kann ja überall passieren, dieses Verbrechen. Aber das Leid ist etwas, was wir alle teilen können. Deswegen habe ich mich niemals diese Geschichte nicht als meine annehmen wollen, sondern weil ich mir vorstellen kann, wir als Menschen sind immer zu allem in der Lage und vor allem in dieser Gruppendynamik, in der staatlichen Verantwortung, kann so etwas wirklich, das Schreckliches passieren. Und das muss aufgearbeitet werden, sonst wiederholt sich das ja auch. Und das ist ja auch so. Sexualisierte Gewalt ist eine besondere Form von Verbrechen, was erst in jüngster Zeit angeklagt wird. Lange, lange Zeit haben wir in patriarchalen Struktur dieses Verbrechen akzeptiert, angenommen. Und eher diese Täter-Opfer-Umkehrung hat ständig stattgefunden. Und ich finde das so traurig, nach 40 Jahren Kampf der Trostbauern und auch in Europa mit dem Ex-Jugoslawien-Krieg und Bosnien-Krieg, das Thema sexualisierte Gewalt im Krieg schon so oft thematisiert wurden, dass wir immer noch so da zurückfallen, dass man sagt so, japanische Regierung kommt und sagt hier, ich möchte nicht darüber sprechen, dass die Politik das unterstützt. So kann sich nichts ändern. Glaube ich, der wäre wichtig, dass die japanische Regierung, als wenn sie sagen, wir sind die Wertepartner von Japan, dann müssen sie auch als Freunde Druck ausüben und sagen, hier in unserem Land besteht dieses Prinzip und da können Sie nicht einmischen und können ja vielleicht sogar Angebot machen. Das wäre ideal, dass wir gemeinsam unsere Vergangenheit aufarbeiten, weil in Deutschland wurde ja auch die Wehrmachtsmodell und alles gar nicht aufgearbeitet.
Ja, also das ist wirklich, finde ich, eine interessante Frage, denn also grundsätzlich würde ja eigentlich gar nichts dagegen sprechen, eine universalisierende Statue aufzustellen, ne, die grundsätzlich an das Leiden von Frauen im Krieg, an sexuelle Gewalt, sexualisierte Gewalt und so weiter erinnert. Und was aber doch interessant ist, ist, dass also hier diese Friedensstatue doch so ein besonderes Charisma entwickelt hat auf unterschiedlichen Ebenen. Ich glaube, zum Teil hängt das mit der Statue selber zusammen, also mit der Ikonografie dieses Objekts, das eine sehr starke Wirkung unmittelbar ausübt, dass die Betrachtenden hineinzieht, gleich so ein dialogisches Verhältnis aufmacht, allein schon durch den Stuhl, der da steht. Also zum Teil hängt es mit dieser, mit dem Kunstwerk selber zusammen. Zweitens hängt es aber auch mit der Geschichte zusammen, mit dieser Zirkulation, die dazu geführt hat, dass diese Statue affektiv aufgeladen wurde, mit einer ganzen Reihe von unterschiedlichen Schichten von Bedeutung. Also das kann man gar nicht, das ist, also dieser konkrete Gegenstand hat dadurch eine Gewalt und eine Wucht entwickelt, die man nicht einfach so durch ein abstraktes Kunstwerk reproduzieren kann. Ich glaube, das können wir ganz gut beobachten. Letzte Bemerkung. Also im Grunde, Sie haben sehr stark jetzt, ne, kritisiert diesen Druck, die Rolle der japanischen Regierung. Man könnte es auch umgekehrt sehen. Also man könnte inzwischen sagen, dass die japanische Regierung eigentlich einer der Hauptaktivisten geworden ist für diese Statue. Ne? Denn also diese Debatte darüber, die ist so prominent geworden, die wäre sonst gar nicht entstanden. Auch das Verschwinden einzelner Statuen hat im Grunde jetzt über die letzten Jahre immer dazu geführt, dass am nächsten Ort eine Statue aufgestellt wird. Also eigentlich kann man fast sagen, der japanischen Regierung inzwischen überlassen. Die machen den Job ganz gut und führen dazu. Das führt dazu, dass das Gespräch in der Öffentlichkeit präsent bleibt.
Ich würde sagen, am meisten hat die deutsche Behörden dazu beigetragen, dass diese Statue so bekannt geworden ist. Die japanische Regierung hat überall das Gleiche gemacht, aber in den USA hat sie sich ja auch durchgesetzt. Aber nur in Deutschland wurde sie jetzt zweimal so gewaltsam entfernt worden. Und das ist, glaube ich, wir müssen irgendwie sehen, dass das wirklich ein deutsches Problem ist. Und da wünsche ich mir, dass in Deutschland viel mehr kritische Stimme kommt und dass da wirklich genau geguckt wird, was ist die Ursache? Warum reagiert die deutsche Regierung so? Ich meine, Olaf Scholz hat ja selber dann gesagt, als er beim Staatsbesuch in Tokio war und Kishida, der Premierminister, ihn gefragt hat, kannst du nicht die Friedensstatue entfernen, so bekannt ist die. Und Olaf Scholz hat daraufhin so geantwortet haben, wir sind gute Partner, aber das Kunstwerk ist Bezirkssache, ich kann mich nicht einmischen. Und da muss auch in Deutschland jetzt endlich eine Position gefunden werden, dass sie nicht immer um gute Beziehungen zu ihren Wertepartner oder wie auch immer dann auch in ihrem eigenen Land so kuschen muss. Also die Bezirksbürgermeisterin kann ja in diesem kleinen Bezirk diese gesamte außenpolitischen Druck alleine aushalten. Deswegen wäre das so wichtig, dass auf der Bundesebene eine Lösung gefunden werden muss, wenn die ausländische Botschaft so massiv Druck ausübt. Ich glaube, das wäre, da hätten wir schon viel mehr erreicht, dieser zivilgesellschaftliche Druck. Nur so kann was geändert werden, weil die japanische Regierung wird weiterhin machen. Sie haben ja jetzt Erfolg und ich habe auch gedacht, die japanische Regierung ist klug, clever, weil eine bronzene Statue, die überlebt uns alle, die hier sitzen, wir regen uns auf, aber irgendwann sind wir auch tot und weg, aber die bronzene Statue bleibt und die japanische Regierung denkt, Hauptsache ist diese Erinnerung daran weg. Aber die japanische Regierung muss einsehen, das anti-japanische Gefühl kommt nicht davon, weil sie das Verbrechen begangen haben, sondern weil sie leugnen. Das Problem des Leugnens müssen wir wirklich massiv dagegen angehen.
Ich hoffe, der Tod bleibt uns allen noch ein bisschen erspart, auf jeden Fall. Was ich ganz spannend fand, war mit Blick auf die Frage von multidirektionaler Erinnerungspraxis doch mal auch auf das Studierendenprojekt zurückzukommen, Herr Konrad, was Sie erwähnt hatten, weil mir scheint es so zu sein, dass der Unterschied vielleicht auch darin besteht, dass bei Petrified Survivors multidirektionale Erinnerungspraxis sozusagen von oben verordnet ist, als politisches Instrument genutzt wird, um Täter nicht mehr anzuklagen als Täter und etwas Partikulares in etwas Universales aufgehen zu lassen. Und das, was Sie beschrieben haben, was Ihre Studierenden herausgefunden haben, Herr Konrad, mit Blick auf diese Eigendynamik, die Friedensstatue eben mit sich gebracht hat, so ein Momentum des Aneignens eben auch der lokalen Bevölkerung vor Ort mit sich brachte. Und da würde mich nochmal interessieren, Herr Konrad, als Michael Rosberg eben das Buch Multidirectional Memory herausbrachte, galt das Werk eben auch als wegweisend für eine neue Erinnerungskultur, die sich eben zum Ziel setzt, historische Traumata von unterschiedlich formierten Gemeinschaften nicht länger gegeneinander auszuspielen, sondern Solidaritäten zu wecken, statt Aufmerksamkeitskonkurrenzen eben auch zu schüren. Und das gleichzeitige Denken an alle scheint eben in dieser neuen Statue, in diesem neuen Denkmal Petrified Survivors mit einer gewissen Strategie verbunden zu sein. In der Universalisierung von sexualisierter Gewalt in Kriegszeiten eben auch einen Ausweg aus dem Anklagen des Spezifischen finden zu wollen. Eine Anklage, die, wie Nathalie eben auch sagte, der bereits eben für umfangreichen diplomatischen Ärger in diesem Land sorgte. Und wie stellen wir denn sicher, Herr Konrad, dass ein multidirektionaler Ansatz von Erinnern und Gedenken nicht die Frage nach spezifischer Schuld am Ende verdrängt? Eine schwierige Frage, glaube ich, aber mich würde auf jeden Fall mal sehr interessieren, was wir tun sollten, damit eben die Spezifik von Schuld eben durch multidirektionale Erinnerungspraxis nicht verdrängt wird.
Ja, das ist eine gute Frage, würde ich dann auch gern an Sie nochmal weitergeben, denn auch im koreanischen Kontext gibt es ja Stimmen, die sagen, durch diese Tendenz zur Universalisierung wird dieser ganz konkrete Zusammenhang, auch der koloniale Kontext zwischen Japan und Korea, der gerät aus dem Blick und das ist nicht nur gut. Ne? Also das darüber könnte man insgesamt kritisch nachdenken. Ich meine, ja, das Buch von Michael Rosberg hat ja nicht nur aufgerufen zu einer neuen Erinnerungskultur, sondern im Grunde gesagt, das läuft eigentlich immer schon so. Also diese Formen der solidarischen Erinnerung an andere Verbrechen oder die Verbindung von unterschiedlichen Erinnerungsagenden, das ist etwas eigentlich, was wir immer schon beobachten können und das kann man auch gar nicht so leicht stillstellen. Also es ist interessant, dass, ja, Sie haben gesagt, als das Buch erschien, als es dann aber in Deutschland in der Übersetzung erschien, wurde es plötzlich
heiß diskutiert,
verteufelt, könnte man gerade sagen.
In den USA hat eigentlich nicht wirklich zu
Protesten geführt. Ja, in Deutschland wurde es als Aufruf von der Einzigartigkeit der deutschen Schuld am Holocaust abzulenken, sozusagen. Ja, so wurde es von kritischen Stimmen wahrgenommen. Und ich teile auf jeden Fall die in Ihrer Frage zugrunde liegende Betonung von, es muss auch an die Spezifik von ganz konkreten Konstellationen und Opfern und so weiter, das muss im Blick bleiben, daran muss erinnert werden. Mein Eindruck ist aber nicht, dass diese transnationalen, multinationalen, multidirektionalen Formen von Erinnerung die Erinnerung geschwächt hätten. Das ist überhaupt nicht mein Eindruck. Also wenn man das empirisch sich anschaut, dann ist sowohl wenn wir mal vom deutschen Kontext ausgehen, der Bezug auf, auf das Unrechtsregime der SED oder jetzt auch die Erinnerung an koloniale Verbrechen hat meines Erachtens überhaupt nicht dazu geführt, dass die entscheidende und ganz zentrale Rolle des Holocaust in der deutschen Erinnerungskultur in Frage gestellt würde. Also insofern halte ich das für ein Ablenkungsmanöver.
Mhm. Ja, ich muss da eigentlich sagen, wir stolz sind auf unsere Arbeit jetzt im Vergleich zu Petrified Survivor, warum diese Statue überhaupt nicht bewegt und arbeitet wie unsere Friedensstatue, ist natürlich auch, dass dahinter kein Verein als solcher wie uns gibt. Weil ich habe auch gemerkt, vor 5 Jahren, als die erste Abrissbefehl kam und wir dann am 13. Oktober die Demonstration aufgerufen hat, war ich so überrascht. Da waren wirklich so viele Menschen da. Es waren 300 Demonstranten um die Statue herum versammelt. Und wir haben vorher auch gesagt, wir haben ja mehr als 30 Jahren dafür gekämpft und waren dann schon ein bisschen frustriert, gesagt, was nutzt denn unsere Petition, was nutzt unsere Kundgebung, das bewegt sich ja nicht. Aber das war nicht umsonst, also dass wir all die Jahre bewegt haben, das hat dann dazu geführt, dass so viele Protest weltweit gegeben hat und auch in Deutschland. Normalerweise kommen die zweite Generation, also eigene Kinder, nicht so mit zur Demo, weil sie sagen, wir wollen uns ja distanzieren, was die Eltern machen, das ist ja normal. Und bei der Kundgebung, bei der unserer allerersten Kundgebung, kamen dann wirklich auch die Kinder und ihre Freunde. Und also das ist so was wirklich sehr uns gestärkt hat. Und was ich auch sehr faszinierend beobachte, ist, dass die Statue hat ganz andere Bedeutung als auch in Korea selber, weil sie hier in Berlin sehr auszeichnend ist, dass Omas gegen rechts kam und sie wirklich sehr beharrlich die Statue beschützt seither von Anfang an. Und sie machen dann auch die Hanau gedenkt, also gegen Antirassismusarbeit. Und das ist eine große Bedeutungserweiterung, dass es, glaube ich, auch Kolonialismus hat ja immer mit Rassismus ja eng zu tun. Und das macht das auch sichtbar. Und als 2021 Atlanta-Shooting gegeben hat, wo eine versucht hat, gezielt auch asiatische Frauen in Spas getötet haben, haben sich hier in Berlin ganz große asiatische Community, junge Menschen zusammengetan und jedes Jahr gedenken sie an der Friedensstatue. Und in dem Augenblick haben sie auch gemerkt, wir als Migrantinnen, die hier geboren sind, die haben keinen Platz, wo sie hingehen können. Und Friedensstatue hat dann auch diesen Platz angeboten. Und da haben sie alle gesagt, das hat eine richtige Community daraus entstanden. Die Gruppe in Memory, in Resistance. Und sie sind so traurig, dass die Statue weggenommen wurde. Und das sind so Phänomene, die ich auch selber nicht erwartet habe, die so von selbst entstanden sind. Und deswegen ist das auch wirklich, es spiegelt auch so ein bisschen unser Leben. Also wir sind hier migriert und wir haben die Aufklärungsarbeit seit Jahrzehnten geleistet und wir machen das immer noch. Wir sind da, wenn viele Gruppen kommen, so wie Netzwerken gegen Feminizide oder Omas gegen Rechts oder auch aus Korea wollen sie dann besuchen, weltweit die Universitäten und mit Studierenden. Da braucht man Ansprechpartner. Und diese Arbeit leisten wir alles ehrenamtlich, nicht vom Staat betreut. Und wenn man ein Denkmal jetzt wie aufstellt, wenn die nicht betreut wird, nicht gearbeitet wird, ist eine oft auch tote Gedenkstätte. Das muss man sich ja auch vorstellen.
Das finde ich sehr interessant. Also die Statue sieht genauso aus wie die Statue, die in Seoul vor der japanischen Botschaft steht. Aber sie hat eine ganz andere Bedeutung in Moabit. Das finde ich total interessant, wie Sie es sagen. Und gleichzeitig auch, dass die Bedeutung, die diese Statue hier in Moabit hatte, auch von ihnen gar nicht mehr kontrolliert werden kann, ne? Sondern dass es ganz verschiedene Gruppen sind, die inzwischen sie auch sich aneignen und sie so inzwischen ihre eigene Geschichte schreibt, die ja bei der sozusagen ergebnisoffen ja, sich das entwickeln würde, wenn sie noch stehen würde oder wenn sie vielleicht auch wieder irgendwann irgendwo steht.
Ja. Wenn sie vielleicht irgendwann wieder irgendwo steht, ist auf jeden Fall eine perfekte Steilvorlage für meine Abschlussfrage in deine Richtung, Nathalie. Denn genau, du hast ja auch schon skizziert, dass es in den vergangenen Wochen auch eben zu umfangreichen Protesten kam, die versucht haben, die Entfernung eben auch zu verhindern. Mhm. Jetzt ist die Entfernung am 17. Oktober diesen Jahres eben eingetreten. Deswegen vielleicht nochmal ganz kurz und knapp in deine Richtung. Nathalie, wie geht's jetzt weiter mit euren Forderungen an die Berliner Politik? Was sollte jetzt passieren?
Ja, wir haben verschiedene Optionen. Eine Option ist, dass wir die Friedensstatue auf dem Parkgelände von ZKU aufstellen wollen. Das ist eine Kunstorganisation, also Kunst im urbanen Raum, die sich spezifisch mit diesem Thema, diesem Kunstwerk, was im öffentlichen Raum passieren kann, beschäftigt. Wir würden gerne mit denen zusammen kooperieren, um dieses unterschiedliche Phänomene weiter zu einem Diskurs zu entwickeln. Aber Bezirksamt hat das wieder verboten. Also zu sagen, das ist nicht erlaubt, obwohl das Gelände für 99 Jahre gepachtet ist von ZKU. Also das sei ja bauliche Änderung. Also weiß ich nicht, ich finde das absurd. Also, und stattdessen hat Bezirksamt uns ja diese Wohnungsgenossenschaft in privates Gelände angeboten. Und das Bezirksamt hat immer noch nicht verstanden, warum wir nicht aufs private Gelände in diesem Sinne gehen wollen. Wohnungsgenossenschaft vertritt die Interesse der Wohnungseigentümer dort oder die da wohnen und nicht diese gesellschaftspolitische Intention. Da kann ich von der Wohnungsgenossenschaft nicht verlangen, die auch ehrenamtlich arbeiten, dass sie unsere politische Arbeit mittragen, weil sexualisierte Gewalt sollte nicht wieder in das private Raum, also symbolisch abgeschoben werden, sondern das muss, die öffentliche Hand muss dafür Verantwortung tragen. Öffentliche Hand muss mit uns gemeinsam überlegen, wie wollen wir das Problem lösen? Wir wollen ja, dass das Problem gelöst wird, dass es sich immer wiederholt, dass in Deutschland schon jedes Jahr, schon auch letztes Jahr, also oder dieses Jahr schon 124 Feminizide gegeben hat. Das hängt ja alles zusammen. Feminizide, sexualisierte Gewalt, das ist Missachtung von weiblichen Geschlechts oder auch Flinta-Personen. Und dieses Problem muss die Politik wirklich ernst nehmen und nicht jetzt so lapidar irgendwie nur mit Worten sagen, wir sind dagegen und letzten Endes dann japanische Regierung auch symbolisch in Schutz nehmen. Das hat ja den Konsequenz, dass sie alle das tun können.
Ja, Sebastian Konrad, nochmal in Ihre Richtung. Wir beide haben ja eher aus so einer Außenperspektive die Geschehnisse rund um die Friedensstatue in den vergangenen Jahren, muss man ja sagen, jetzt auch verfolgt. Aber wir haben natürlich dir, Nathalie, eben auch bei deinen Ausführungen gerade sehr genau hingehört, was du beschrieben hast, wie die Situation sich genau hier offenbart. Nochmal in Ihre Richtung, Herr Konrad, unterm Strich und abschließend gefragt, was bezeugt und offenbart für Sie eigentlich der Fall des Umgangs mit der Friedensstatue innerhalb aktueller Debatten rund um die deutsche Erinnerungskultur im Allgemeinen und vielleicht aber auch im besonderen Blick auf den Umgang eines Erinnerns von unten?
Ja, also vieles haben wir ja schon andiskutiert, also sowohl diese transnationale Aufladung, die in Erinnerungsdingen jetzt immer wichtiger wird, immer eine immer größere Rolle spielt, dass es nicht mehr so einfach ist, Bedeutung auch einzuhegen und zu kontrollieren. Auch die Tatsache, dass in Deutschland, das ist ja kein Einzelfall, also dass man auch in Deutschland sowie auch in anderen Ländern auch an Verbrechen, die anderswo stattfindet, zunehmend erinnert. Denken wir mal an den an die Resolution zum Armenien-Genozid beispielsweise. Ja, das sind auf jeden Fall Fälle, die zunehmen. Gleichzeitig kann man beobachten, das ist in der Frage ja angelegt, dass es eine Verstaatlichung der Erinnerung gegeben hat in Deutschland. Ich glaube, man kann es insgesamt so beschreiben, also seit den 90er Jahren, seit der sogenannten Wiedervereinigung ist es ja zunehmend so gewesen, dass Erinnerungsprojekte jetzt gerade auch an den NS und dann den Holocaust zunehmend in staatliche Verantwortung gekommen sind, auch staatlich finanziert werden. Inzwischen wird also darüber debattiert, über dieses Papier von Frau Roth erstmals, jetzt kürzlich dann ein Papier der neueren Regierung, staatliche Erinnerungspolitik, NS, SED-Herrschaft, soll Kolonialismus eine Rolle spielen, sollen Flucht und Vertreibung eine Rolle spielen, soll die Erinnerung an die Demokratiebewegung in Deutschland eine Rolle spielen. Aber das sind alles im Grunde staatliche Projekte. Das zeichnet, glaube ich, die deutsche Situation inzwischen aus, wenn man sie mit anderen Ländern vergleicht, dass es eine sehr stark staatlich geförderte Erinnerungslandschaft gibt, die, und das müssen wir jetzt in den letzten paar Jahren beobachten, aber gleichzeitig ein bisschen dazu führt, diese Erinnerungsprojekte von unten zu dämpfen oder in manchen Fällen, wie wir es jetzt ja auch häufig beobachtet haben, gerade im Kontext des Gaza-Krieges, mundtot zu machen. Also, und das ist, glaube ich, eine Entwicklung, in die dieses Beispiel sehr gut reinpasst.
Das war unser Geschichte des Gegenwart-Podcast mit Nathalie Hyung-Kwa-Han und Sebastian Konrad über das Gedenken an das Leid zwangsprostituierter Frauen im japanischen Empire und das mit ihm verbundene Ringen um politische und gesellschaftliche Anerkennung. Weitere Hinweise zu unseren Gästen und auch weiterführende Literatur zum Thema haben wir für Sie wie immer in den Shownotes zusammengestellt. Dort finden Sie auch den Link zur Website des Programms eCommemoration. Auf der Webseite der Körperstiftung finden Sie alles, was für Sie allgemein rund um die Aktivitäten des Bereichs Geschichte und Politik interessant sein könnte. Und natürlich finden Sie dort auch alle weiteren Folgen unseres History and Politics Podcasts. Aber den haben Sie ja sowieso schon gefunden und hoffentlich bereits abonniert. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an gp@körber-stiftung.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.